keine Energie mehr für die Herausforderungen im Job, aber auch nicht mehr für zu Hause, kein wirkliches Interesse mehr an den Anliegen, an den Problemen. Ich will es nicht hören, nicht noch ein Problem, ich habe eh schon genug. Nicht zu Hause auch noch. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Nicht noch was. Ja, jetzt auch noch du. Ja, das geht nicht. Ich habe keine Energie mehr. Das Interesse geht verloren. Man zieht sich zurück und das ist etwas, was uns Therapeutinnen besonders betrifft. Nicht nur uns, auch das kennen alle, die mit Menschen arbeiten. Wir beginnen uns zurückzuziehen. Weil am Freitag nach einer Praxiswoche ist das Letzte, was du sehen willst, Menschen. Kennt das wer? Ja? Nein, hier im Saal niemand. Das Einzige, was noch geht, ist das Champions League-Finale. Ja? Da sind auch Menschen beschäftigt mit sinnlosen Aktivitäten, wie manche behaupten. Andere sagen, das ist der Inbegriff des Weltkulturerbes. Aber sie wollen zumindest nicht, dass du ihnen bei dem Problem hilfst, das sie gerade versuchen, in den Griff zu kriegen. Das Letzte, was Psychotherapeutinnen wollen am Feierabend, ist eine Party. Warum? Weil auf einer Party sind Menschen. Freitag am Nachmittag, am Abend, ja, eine Party, super, ja, Menschen. Und das Schlimmste, was da dort passieren kann, ist, es kommt jemand mit der verhängnisvollen Frage, und was machen Sie beruflich? Kennt ihr das? Ja? Lügen ist die Devise, Lügen. Ja? Ich habe es lang nicht gewusst, aber dann hat man mir erklärt, wenn wir als Therapeutinnen, Psychologinnen, Pädagogen, wenn wir Ruhe haben wollen auf einer Party von Menschen, was wirklich total gut funktioniert, ich habe das auch nicht gewusst, hat mir dann wer erklärt, Versicherungsmakler ist total super. Ja, wirklich. Ja. Können Sie ausprobieren, wenn Sie wirklich Party und so und Sie wollen eigentlich mit niemand mehr reden, Sie wollen einfach nur ein Glasl Sekt trinken und den Abend genießen und nur schauen, Versicherungsmakler ist super. Haben Sie den ganzen Abend der Ruhe. Ja. Redet keiner mehr mit Ihnen. Es spricht sich auch schnell rum, habe ich gesagt. Ja, ja. Nein, wirklich. Ja. Super. Ja. Ich bin einmal am Freitag nach einer anstrengenden Arbeitswoche bin ich auf einer Party, bin heimgekommen und meine Frau hat mich empfangen mit den Worten, gut, dass du schon da bist, die Nachbarn machen eine Party, kommen eh nur ein paar Leute. Leute? Dann bin ich hingegangen und da ist eine Frau aus Norddeutschland auf mich zugekommen. Kirsten, Entschuldigung, das ist jetzt nicht, ja. Du weißt das eh, dass wir in Österreich einmal ein bisschen so dumm und so schwer mit eurem Dialekt. Das weißt du, gell? Und die ist auch hergekommen und hat gesagt, und was machen Sie beruflich? Und ich habe sofort gespürt, ich darf jetzt nicht sagen, dass ich Psychologe bin und Familientherapeut. Gell? Ich habe es gleich gespürt, aber mir ist nichts anderes eingefallen. Die ist so schnell da gestanden und dann hat mein Unterbewusstes auch zugeschlagen und ich habe in der Schnellbahn am Heimweg vom Institut habe ich eine Bergsteiger-Zeitschrift gelesen, da war so ein Bericht über Lawinenhunde-Ausbildung und mein Unbewusstes hat dann gesagt, Lawinenhunde-Ausbildner. Und bevor mein Frontallappen das realisiert hat, war es zu spät, ja. Die war total begeistert. Ja. Also, ich habe gesagt, nee, da arbeiten Sie also mit diesen Schäferhunden. Ja. Und ich habe gesagt, ja, Pudel haben wir auch. Das Schöne am Humor von norddeutschen Kolleginnen ist, die erkennen diese Nuancen in der Betonung nicht, die wir in Österreich haben. Ja. Das ist der Grund, warum die österreichische Kabarettszene nie weiter aufhört als bis Frankfurt. Das ist die Kabarettszene in Österreich, die nennen das sogar die Frankfurt-Linie. Aufträge nördlich werden nicht angenommen. Die haben diese Nuancen in der Betonung. Bei uns erkennt ja jeder, wenn man was sagt und man sagt es so komisch. Gell? Erkennt man, dass das ein Schmäh ist. Die nicht. Die hat man auch alles geglaubt. Und er hat gesagt, nee, das wusste ich gar nicht, dass sie mit den Pudeln arbeiten. Da habe ich gesagt, ja, die Pudel sind auch im Neuschnitt sind die Pudel schneller als die Schäferhunde. Das Problem mit den Pudel ist,
du siehst das nicht leicht. Da habe ich mich dann schon so auf die... Es war nicht mehr leicht, ernst zu bleiben. Ja. Schuldgefühl habe ich dann an diesem Abend auch gekriegt, weil die wollte dann von mir tatsächlich wissen, ob die Pudel auch Fasseln umhaben. Dann habe ich Schuldgefühl, immer gedacht, na, die Arme, die fährt jetzt heim nach Hannover und erzählt denen, dass die Österreicher die armen Pudel quälen. Und das, na, echt schon. Aber ich bin nicht mehr rausgekommen aus der Geschichte. War. Aber der Abend war sehr lustig. Also. Schauen wir es uns kurz ein bisschen ernster an. Wir wissen aus der Forschung zum Thema Burnout, dass Burnout eine sehr erfreuliche Kehrseite hat, die auch uns betrifft und die mit Hoffnung und positiver Veränderungserwartung zu tun hat, nämlich das erwähnte Jobengagement. Es ist nicht so, dass wir ausgebrannt sind oder nicht ausgebrannt sind, sondern sind mehr oder weniger ausgebrannt. Alle von uns da erinnern, aber auch mehr oder weniger engagiert. Auf einem Kontinuum zwischen zwei Extremausprägungen, da herüben Burnout. Und drüben beim Flipchart Jobengagement. Kann man sich das vorstellen, dass das da so ein Kontinuum heißt es? Ist, dass sich in mehrerlei Arten zeigt. Körperlich, es geht mit körperlichen Begleitsymptomen einher, der Herz-Kreislauf-Trakt eignet sich zu körperlichen Signalen, Herzrhythmusstörungen, Panikattacken korrelieren signifikant hoch mit Überlastungssituationen und mit Burnout, sind ein häufiges körperliches Anzeichen auch. Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck gehört da eine, aber auch der Magen-Darm-Trakt. Durchfall, Verstopfung, Gastritis, Sodbrennen, Magengeschwüre sind meistens dann schon mit sehr unangenehmen Behandlungen und auch Untersuchungsmethoden. Ich finde, bei dem Magen-Darm-Trakt finde ich super, dass die Untersuchungsmethoden schon so arg sind. Ja, so eine Gastro- und eine Koloskopie. Wer das einmal erlebt hat, weiß, das möchte ich nicht noch einmal haben. Ich finde das nicht in Ordnung, dass man da jetzt betäubt wird. Finde ich nicht gut. Nein. Ich finde, das sollte man bei völligem Bewusstsein erleben. Dann war es nicht noch einmal. Und dann denkt man darüber nach, hoppala, vielleicht rennt was nicht richtig. Weil gerade diese Symptome, die körperlichen im Magen-Darm-Trakt, die haben mit etwas zu tun, was wir auch kennen als Therapeutinnen. Nämlich mit einer Umstellung des Essverhaltens, wenn wir Stress haben. Wie essen wir, wenn wir Stress haben? Ja, unregelmäßig, schnell, klumpert, Junk, was schnell geht, nebenbei. Oder zu viel, ja. Oder gar nicht. Gar nicht, habe ich auch schon oft gehört. Ich habe keine Zeit, ja. Mittagspause, es geht sich nicht aus. So viel Zeit habe ich nicht. Dass man rausgeht aus dem Institut und dass man irgendwo gemütlich eine Mittagspause macht von vielleicht sogar einer Stunde, geht sich nicht aus. So viel Zeit habe ich nicht mehr. Auch im psychosozialen und im Gesundheitsbereich, der Druck wird immer größer, die Pausen reduzieren sich oder man arbeitet in der Pause einfach weiter. Ja. Du machst zwar Pause, aber in Wirklichkeit schreibst den Befund noch schnell fertig und schiebst da irgendeine Weckerleine. Klientin von mir, die hat dann 14 Uhr Erstgesprächstermin gehabt, Diagnose Burnout, die habe ich gefragt, was haben sie denn heute Mittag gegessen? Schaut es mir an und sagt, scheiße, jetzt haben sie mich erwischt. Ich weiß noch, wo ich es gekauft habe, hat sie gesagt. So mit so einem Entschuldigenden, so, güte auch. Ich weiß noch, wo ich es gekauft habe, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Weil sie es nebenbei, während der Arbeit gegessen hat. Ja? Burnout, Mittagessen schaut auf vielen Arbeitsplätzen so aus. Gibt es eine Studie aus Kanada, da haben sie nichts anderes gemacht. Theresa kennt die Studie, Michael Leiter und Studentinnen haben geschaut, haben nichts anderes gemacht, als die sind gegangen in die Firmen und während die Fragebögen ausgefüllt haben, haben sie eine Computertastatur genommen, haben es umdraht, ausgeschüttelt und haben die Inhalte in Nylonsackeln abgefüllt und das von einem chemischen Labor analysieren lassen. Aber das Ergebnis war hochsignifikant, je Burnout, desto Essensreste. Das ist wissenschaftliche Verifikation, Bestätigung auf Deutsch, von dem, was ich gerade vorgemacht habe. Da gibt es übrigens eine Variante von dieser Handbewegung, kann ich auch vormachen, ist auch Burnout-Mittagessen, schaut so aus. Kennt das wer? Häufig bei Müttern anzutreffen, die zwischen 14 und 16 Uhr irgendwo unterwegs sind, zwischen Hort, Ballett, Judo, musikalischer Früherziehung. Ich habe eine gesehen, die hat noch geraucht dabei. Das ist bitte nur für Frauen. Ja, Männer, es geht nicht. Ja. Das Multitasking hat mit uns nichts zu tun. Ich tät wahrscheinlich vom Handy abbeißen. Wir machen keine Pausen mehr. Auch Urlaube sind gestrichen, geht sich nicht aus, so viel Zeit habe ich nicht mehr. Nervöse Ticks gehen übrigens auch mit dem einher, was wir Burnout nennen. Dieses Augenzucken, gar nicht so selten. Man glaubt, das Auge zuckt. Tinnitus bis hin zum Hörsturz gehört in diese Kategorie hinein. Missbrauch von Aufputschmitteln, Nikotin, Koffein. Bei Red Bull weiß man auch noch nicht genau, welche Nebenwirkungen es hat. Bis hin zu Kokain und anderen Substanzen. Missbrauch von Alkohol, um mit Schlafstörungen fertig zu werden, weil mit Burnout auch diese Anspannungszustände einhergehen, die uns aber auch dann das Einschlafen oder das Durchschlafen erschweren. All das sind körperliche Signale, die wir ignorieren. Auch Therapeutinnen, es ist erschütternd, was ich schon gehört habe. Es sind Kolleginnen, ja, die helfen anderen Menschen, sensibel zu sein für die Signale ihres Körpers. Selber sitzen sie dann und sagen, ja, gespürt tue ich es eh. Aber ich habe keine Zeit, zum Arzt zu gehen, weil ich habe eine Klientin nach der anderen. Wir sind um nichts besser als die Menschen, denen wir versuchen, in diesen Situationen zu helfen. Emotionale Erschöpfung ist auf der Burnout-Seite der erste Faktor, den wir auch aus der Forschung kennen, und das ist das Gefühl, keine Energie mehr zu haben. Keine Energie für die Herausforderungen im Job, aber auch keine mehr für die zu Hause. Das ist das, wo es Teamsitzung hast, Beratungsstelle, und unsere Leiterin kommt einer und sagt, Leidln, es gibt ein Problem. Und du denkst dann nicht schon wieder. Nicht noch eins. Wir haben nur Probleme, ich will es gar nicht mehr hören. Keine Energie mehr, mich damit auseinanderzusetzen. Im Spital. Ja, dasselbe Situation. Emotionale Erschöpfung generalisiert aber auch. Das hängt mit zu Hause auch zusammen. Du kommst heim, dein Mann, deine Frau empfangen dich mit den freundlichen Worten. Gut, dass du da bist, es gibt schon wieder Probleme mit dem Buben in der Schule. Der Direktor hat schon wieder angerufen. Nicht noch was, nicht zu Hause auch noch. Ich will es gar nicht mehr hören, lasst mich, ich kann nicht mehr. Ich habe eh nur Zores in der Beratung, nein, nicht noch was. Geht keine Energie mehr, mich damit auseinanderzusetzen. Erschöpfung kann auch heißen, dass man nicht einmal mehr die Energie hat, aufzustehen. Das geht dann schon in Richtung Depression. Depression ist ein häufiges Endstadium von Burnout, aber nicht das einzige, es muss nicht in Richtung Depression gehen. Klientin von mir, das war besonders beeindruckend, die hat gesagt, ich bin noch in die Firma gekommen, aber die ist unten beim Portier gestanden, am Klander hat sie sich angehalten und konnte den Fuß nicht mehr auf die Treppe setzen. Also für mich war das total beeindruckend. Sie ist noch hingekommen, aber dort ist nicht mehr die Stirn aufgekommen. Keine Energie mehr, Erschöpfung. Das Gegenteil von Erschöpfung ist Energie. Ein Zeichen von Jobengagement, so wie wir es zuerst gesagt haben. Energie für die Herausforderungen. Und man sich freut auf eine neue Leidensgeschichte, eine neue Lebensgeschichte, eine neue Klientin. Wo du das Datenblatt, das Aufnahmeblatt schon anschaust mit Neugier. Wo die Neugier nicht erst geweckt wird, wenn die vor dir sitzt, sondern so das Datenblatt macht die neugierig, was da kommt. Jobengagement. Eine neue Herausforderung. Wo du auch noch die Energie hast, mit den Problemen umzugehen, die sich am Arbeitsplatz stellen. Selbe Situation wie vorhin. Stationsleitung kommt einer und sagt, Kleidung, wir haben ein Problem. Du sagst, es ist nicht so, dass ich mich freue, weil wir haben schon genug. Aber horchen wir es uns an, schauen wir, um was geht. Schauen wir, wie wir das in den Griff kriegen können. Ich habe noch die Energie, mich damit auseinanderzusetzen. Du kommst heim, dein Mann, deine Frau empfangen dich mit den Worten, gut, dass du da bist, ja, gibt es mir 10 Minuten, dass ich runterkomme, dann horche ich es mir an, dann nehme ich mir zur Brust, den jungen Mann. Energie heißt auch, dass man sich freut auf die Arbeit. Das ist das, wo du aufstehst in der Früh und du freust dich. Nicht jeden Tag, das ist nicht gemeint, ja. Wenn euch das passiert, ruft sofort an bei mir, okay? Das ist pathologisch. Das hat auch eine Diagnose übrigens. Ist medikamentös zu behandeln, wenn euch das. Es geht mit Therapie nicht mehr, also, ja, mit Placebo auch nicht mehr. Na, das ist so schwer Nein, aber regelmäßig, wo du aufstehst in der Früh, schaust den Kalender und sagst, ah, da kommt ein Ding, da kommt da, gehen wir's an. Ihr wisst, was ich meine? Okay. Der Faktor übrigens korreliert mit der Arbeitsbelastung und mit Stress. Je mehr Arbeitsbelastung, je mehr Stress, desto Erschöpfung. Die beiden anderen Faktoren, die uns aus der Burnout-Forschung bekannt sind, korrelieren mit Arbeitsbelastung, mit Stress gar nicht. Der zweite Faktor heißt Zynismus und Depersonalisation. Auf der Burnout-Seite heißt das, dass man den Menschen, mit denen man es zu tun hat, negative Gefühle entgegenbringt. Das sind in unserem Job die Klienten. Dass man die nur mehr als Belastung erlebt. Als Belästigung. Sozialarbeiterin, die einmal zu mir gesagt hat, Herr Geierhofer, wenn die Tür aufgeht und es kommt wieder wer einer, der was will von mir, dann kriege ich solche Kaben. Solche Kaben, so, für die Steirerinnen, dann kriege ich so ein Hals. Ja, Oberösterreich, glaube ich, kriegen sie auch ein Hals. Kaben kriegen sie nur in Wien. Aggressionen den Menschen gegenüber, mit denen wir es am Arbeitsplatz zu tun haben. Dass man die nur mehr als Belästigung, als Belastung erlebt. Eine Lehrerin hat einmal zu mir gesagt, Herr Geierhofer, ich will in die Klasse gar nicht mehr reingehen, damit ich die Gefraster nicht sehen muss. Das ist dieses hier. Oder eine Ärztin, die zu mir gesagt hat, ich kann das niemand anderen sagen, außer Ihnen, aber ich kann keine kranken Menschen mehr sehen. Die ist Ärztin in einem Spital, wo sie es ausschließlich oder fast ausschließlich mit kranken Menschen zu tun hat. Dass man denen nicht mehr mit Interesse, mit wirklichem Interesse, sondern mit negativen Gefühlen gegenübertritt, bis hin zur Depersonalisation. Das ist ein Phänomen, das beschreibt das Ausmaß an Zynismus, wo es gar nicht mehr um die Menschen geht, sondern wo die Menschen reduziert werden auf eine Diagnose. So wie der Konrad gestern, kennt ihr euch erinnern? Ich weiß jetzt nicht mehr, was er gesagt hat. Die Leber im Dreier, oder hat er gesagt? Der Hodenkrebs im Vierer hat schon wieder geklappt. Ich habe diesen Satz nicht im Schwesternzimmer gehört, sondern quer über den Gang vor dem Patienten. Das ist das, was wir Zynismus und Depersonalisation nennen. Dass man die Schüler nicht mehr mit dem Namen kennt, sondern nur mehr die Katalognummer. Ja, ich habe so einen gehabt. So hat er auch unterrichtet. Das Gegenteil von diesem Faktor auf der Seite von Jobengagement ist wirkliches Interesse für die Bedürfnisse und die Anliegen unserer Klienten, der Patienten im Spital, der Schüler in der Schule. Das kennt man, das kennen sie, sie spüren das. Wir spüren das, wenn wir unser Kind im Kindergarten abgeben, man spürt, ob das vorhanden ist. Das spürst, brauchst nicht viel hinschauen, ja? Das merkst gleich, ob sich die wirklich interessieren für unsere Kinder, für das Wohlergehen der Kinder. Wenn sie ihre Eltern, weil sie pflegebedürftig sind, in einem Pflegeheim betreuen lassen, das spürt man. Ja? Brauchst nicht viel hinschauen. Aber auch unsere Klienten spüren, ob wir dieses Interesse haben, noch haben. Und das ist nicht selbstverständlich, weil das kann nach vielen Jahren auch verloren gehen. Wirkliches Interesse heißt auch, dass man ein wirkliches Interesse hat, dann, wenn es nicht so gut rennt. Dass ein Rückfall nicht als persönliche Kränkung erlebt wird. Wir haben gestern im Workshop ein bisschen darüber geredet. Dass ein Rückfall keine Aggressionen auslöst auf die Klienten. Schon wieder, ja? Das wird nie was werden mit dem. Nichts nimmt er ernst. Sondern, dass das Interesse vorhanden bleibt und dass man in der Lage ist, einen Rückfall auch als einen vielleicht normalen, vielleicht sogar notwendigen, vielleicht sogar einen Vorfall in der Therapie sieht, den man nutzbringend verwenden kann und der uns davor schützt, später einmal nicht weiterzukommen. Wirkliches Interesse kennt man, aber in der Schule. Ja? Lehrer, die das haben, die haben Blickkontakt. Blickkontakt reicht aus, um zu sehen, ob die das kapieren oder nicht. Du musst nicht nachfragen, das sieht man, oder? Bei mir in Mathe, das hast du gesehen. 5 Minuten nach Unterrichtsbeginn habe ich so einen glasigen Blick gekriegt. So. Wir haben so einen Mathe-Lehrer gehabt, der war, vielleicht kennen Sie diese Lehrer, der war begeisterter Mathematiker, aber schlechter Lehrer. Der hat Mathematik studiert und der wollte auf der Uni Professor werden und da hat es aber nur 2 Assistentenstellen, die hat wer andere gekriegt, dann ist er Lehrer geworden. Ja. Ein Fehlgriff, wie wir wissen, aber da ist einer gekommen und der hat so Sachen gesagt wie Gleichungen mit 2 Unbekannten. Und wir haben alle sofort gespürt, das Herz geht einem auf. Also, der hat so ein Herz gehabt für die Mathematik. Der hat auch zu Hause gelebt bei seiner Mutter, hat keine Partnerin gehabt. Aber er war ein guter Lehrer im Sinne von, er hat Interesse gehabt an uns, als Schülern und als Menschen. Ja? Der hat dann, das hat 5 Minuten gedauert, da war die Tafel voll mit so Ziffern und Zahlen, die mir nicht viel gesagt haben. Dann hat er beim Löschen, der hat immer so gelöscht. Aber da hat er dann geschaut. Dann hat er meistens hat er gesagt, Geierhofer, soll ich es noch einmal erklären? Gott sei Dank haben sich ein paar andere auch gefreut. Das ist der Grund, warum ich dann Psychologie studiert habe. Statistik war ein bisschen eine Herausforderung. Testtheorie habe ich nur mit Schummeln geschafft. Aber das hat er gehabt. Schlechter Lehrer, aber Interesse für uns, ob wir das kapieren oder nicht. Und er hat es noch einmal erklärt, ich habe es immer noch nicht verstanden, bei mir war es hoffnungslos. Aber ein 16-Jähriger hat einmal in einer Familientherapiestunde was sehr Beeindruckendes zu mir gesagt. Er hat gesagt, Herr Geierhofer, es ist eigentlich einfach, es gibt Lehrer und es gibt Menschen. Ich habe genau gewusst, was er meint, aber ich habe es nicht sagen können, weil es ist auch sein Vater und seine Mutter im Therapiezimmer gewesen und der Vater war Direktor einer Schule und die Mutter Lehrerin. In der Intervision, so unter uns im Team, nennen wir das erschwerte Lebensbedingungen. Gilt auch, wenn beide Therapeutinnen sind übrigens. Ja, ist ein bisschen besser, als wenn beide Lehrer sind. Ja. Ganz zart ist, wenn es Lehrer und Therapeuten sind. Das ist echt... Nein, ich musste dann sagen, das verstehe ich jetzt nicht, was meinen Sie? Und er hat mir es erklärt. Er hat gesagt, Lehrer, die auch Menschen sind, die haben ein Interesse für die Schüler über den Schüler hinaus. Die interessieren sich auch nur für die Schüler als Menschen. Das sind die Lehrer, die in der Pause einmal wen auf Zeiten nehmen und sagen, Herr Stefan, letztes Semester hat alles passt und jetzt schon zwar nicht genügend, was ist da los? Das ist genau das. Das ist genau das, von dem ich spreche. Lehrer, die im Burnout sind und kein Engagement mehr haben, die kommen nicht einmal auf die Idee. Die haben keinen Blickkontakt. Die wollen so schnell wie möglich aus der Klasse raus, damit sie die Gefraß dann nicht mehr sehen. Der dritte Faktor heißt auf der Burnout-Seite reduzierte Selbstwirksamkeit, Zweifel, Leistungsverlust. Selbstwirksamkeit ist ein Begriff, den kennen Sie wahrscheinlich, wenn Sie Psychologie studiert haben, Albert Bandura. Haben Sie gelesen? 1300 Seiten, Selbstwirksamkeit. Ein bisschen schwer zum Lesen gewesen, aber ein sensationelles Buch und ein tolles Konzept und beschreibt genau das, was wir gestern schon gehört haben, heute schon gehört haben. Dass man das Gefühl hat, achso, wir sind jetzt auf der Burnout-Seite, dass das verloren geht, dass man zweifelt, ob das, was ich da mache, überhaupt noch was bringt. Das ist der Verlust der Selbstwirksamkeit. Der Verlust der Sinnhaftigkeit geht mit Burnout einher. Die Ärztin, von der ich zuerst erzählt habe, Sie erinnern sich, kann keine Kranken, die hat ein paar Sätze später zu mir gesagt, und außerdem bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich zur Heilung der Patienten bei mir auf der Station überhaupt noch etwas beitrage. Das ist der dritte Faktor. Dass man nicht mehr, so wie der Peter heute auch gesagt hat in der Früh, dass man nicht mehr sicher ist, ob das, was man macht, noch was bringt. Dass man zweifelt dran, ob das, was man täglich tut, zur Erreichung der Ziele, die sich die Beratungsstelle, das Spital gesetzt haben, überhaupt noch etwas bringt. Das ist das. Aber auch, dass die Leistung verloren geht, subjektiv, letztendlich dann aber auch objektiv. Das Gegenteil davon ist Selbstwirksamkeit und Sinn. Das ist genau das Gegenteil. Dass man schon weiß, dass man nicht alles kann. Aber dass man mit dem, was man tut, zur Heilung, zur Reduktion von Leidenszuständen beiträgt. Ich weiß auch, dass ich nicht allen Menschen helfen kann. Ja, 18% bei unserem Institut der Klienten, die zu uns kommen, denen konnten wir nicht helfen. 18%, ja, ich weiß schon, dass ich nicht alle. Ja. Aber in den meisten Fällen, Gott sei Dank, kann ich mit dem, was ich tue, dazu beitragen, dass Leidenszustände reduziert werden oder vielleicht komplett verschwinden. Das ist Selbstwirksamkeit. Und das kann man überall haben. Das ist wurscht, wo man arbeitet. Das kannst du in einer Institution genauso haben wie in der privaten Praxis, aber es kann auch überall verloren gehen und ein Stückel darüber wandern in Richtung Burnout. Sinn, glaube dran, dass das, was man tut, auch wirklich etwas beiträgt zu der Reduktion von Leidenszuständen. Da gibt es übrigens recht interessante Beobachtungen. Wir wissen aus der Forschung, da dürfen wir jetzt die nicht mitraten, die das schon gehört haben, wir wissen, dass Burnout Männer und Frauen gleichermaßen betrifft. Da gibt es insgesamt keine Unterschiede. Innerhalb der drei Faktoren gibt es aber signifikante Unterschiede. Wo, glauben Sie, haben Frauen höhere Werte? Höher heißt mehr Richtung Burnout. Bei der Erschöpfung? Ja, richtig. Wo gleichen die Männer aus? Okay, gut, Sie kennen sie aus. Ich darf Ihnen noch was verraten. In der Burnout-Forschung vergleicht man diese Daten auch international. Da gibt es Normwerte für diesen Fragebogen, der das misst. Und ich darf Ihnen verraten, Österreich ist in einem dieser drei Faktoren weltweit Spitzenreiter. Welcher ist es? Ja, wir haben weltweit den höchsten Zynismuswert. Die Fußball-WM, scheiß drauf, Zynismus. Wir sind wirklich top. Wobei, wir haben jetzt für Österreich haben jetzt genug Daten zur Verfügung und wir wollen jetzt die Bundesländer getrennt voneinander analysieren. Sie ahnen, welche Hypothese es gibt. Ich habe es mit dem Rich Martin diskutiert, der beschäftigt sich auch mit Burnout und der ist ein Tiroler. Und ich habe gesagt, ich traue mich wetten, dass wenn wir die Wiener rausnehmen, dass wir weltweit sofort besser dastehen. Und der feige Hund hat sich nicht dagegen wetten traut. Wir haben ja im Organisationsteam haben wir die Miriam und die Caro und die sind aus der Schweiz, ja. Und ich habe die schon vor vielen Jahren kennengelernt und habe sie dann eingeladen, uns zu helfen, hier beim Kongress zu unterstützen und habe gesagt, aber Wien ist eine schöne Stadt, aber ich muss euch sagen, passt auf mit den Wiener. Ja, also wenn ihr dann auch Wien anschaut, wo ich sage, vorsichtig, ja, die sind echt unfreundlich. Ja. Und die haben geglaubt, ich verarsche sie. Die haben wirklich geglaubt, ich mache einen Schmäh. Und dann habe ich sie da am ersten Tag getroffen und dann sind sie total beruhigt auf mich zugekommen und gesagt, das stimmt wirklich. Sind in der U-Bahn gefahren und haben das live erlebt, wie Wiener. Da. Aber sie waren Gott sei Dank gut gebrieft und vorbereitet. Die Erwartungen haben sich, die Hoffnung hat sich bestätigt, sie wurden nicht enttäuscht. Also, sie haben aber auch Exemplare getroffen, haben sie gesagt, die freundlich waren. Es waren Kärntner wahrscheinlich, ja, oder so. Oberösterreicher, die noch nicht so lange da sind. Oder so. Nein, wir haben weltweit. Ja. Ist auch was. So, jetzt schauen wir es uns miteinander geschwind noch an. Wir wissen, dass Burnout, genauso wie die Kehrseite von Burnout, auch für Therapeutinnen mehrere Ursachenfaktoren hat. Der Konrad hat gestern sehr persönliche Ursachenfaktoren erwähnt, die stimmen. Ja, also so die eigenen Erfahrungen in der eigenen Familien- und Leidensgeschichte tragen natürlich dazu bei, dass man den, wie er das genannt, den Teufel des Zweifels füttert oder den, das Engelchen der Hoffnung verliert. Ja. Es ist aber nicht nur diese linke Seite, wo es um Person und Familie, Partnerschaft geht. Der Job, die Gesellschaft tragen zu Burnout bei. Machen wir eine kurze, kleine Anleitung. Ja? Wo geht sich noch aus? Ich spüre das mit Bernhard auch als Seminarkabarett, Anleitung zum Burnout. Das machen wir heute am Abend nicht. Heute geht es nicht um Burnout. Sie wissen, welche Faktoren in der Person zu Burnout beitragen. Wollen Sie es uns kurz erzählen, welche Sachen gut funktioniert haben? Anleitung zum Burnout für Therapeutinnen. Was können wir selber dazu beitragen? Einfach rausrufen. Überschätzen Sie sich. Ehrgeiz trägt zu Burnout bei, wie geht es?
Besser sein.
Retten Sie nicht alle, gell? Alle. Perfektionismus trägt zu Burnout bei, wie geht das? Ja. Noch besser. 100%, nein. 120, nein, geht besser. Ja. Keine Fehler. Schön.
Unverzichtbar sein.
Ja, machen Sie sich hohes Verantwortungs- und Pflichtgefühl, machen Sie sich, kümmern Sie sich auch, machen Sie, Verantwortung ist wichtig. Übernehmen Sie Verantwortung. Wenn Sie in einer Institution arbeiten, schauen Sie ein bisschen über den Tellerrand raus. Fühlen Sie sich nicht nur verantwortlich für Ihren Bereich, schauen Sie ein bisschen, was die anderen machen. Ja. Da passiert viel Blödsinn. Wenn Sie sich auch darum kümmern, werden Sie unverzichtbar. Und am besten mit hohen Ansprüchen und Perfektionismus. Was noch? Und auch, ja, arbeiten Sie viel. Ehrenamtlich bietet sich auch noch an zusätzlich, oder? Am Wochenende, am Abend, in der Freizeit. Ja, dann kriegst du, wenn du in der Früh schon anfängst, ich kenne das auch, gell? Wenn du in der Früh schon anfängst zum Überziehen, boah, schön, ja, kannst keine Pause mehr machen. Machen Sie keine Pausen, können wir gleich ergänzen, streichen Sie das. Kann man Stunden einschirmen, ruft sicher wer auch in Krisensituationen, schirmen Sie es gleich in die Mittagspause oder hängen Sie es am Abend, so als 20.30 Uhr noch an. Was noch? Ja, nämlich zum Beispiel... Alle heil, ja. Das ist ja eh schön. Der Gesundheitsbereich hat ja vor ein paar Jahren die Ziele und die Zahlen entdeckt. Da kann man mitmachen. Das muss man nicht dem Managern überlassen. Da darf man auch ein bisschen was mitmachen. Was noch?
Das Ziel, das auf dem
Das ist super. Margit kennt sie aus. Ja. Ja, hohe Ansprüche an sich, das ist auch Geschichte. Ja, da bist du ja nur von dir selber enttäuscht. Erwarten sie von den anderen genauso viel wie von sich selber. Sie werden öfter enttäuscht sein. Außerdem kannst du was nicht mehr machen, wenn du zum Beispiel Teamleiterin bist. Kannst nichts mehr delegieren. Warum nicht? Genau. Ja. Also wortwörtlich in den Team-Coachings, die ich mache, heißt es dann, bevor es denen gibt, mache ich es lieber selber. Wer kennt das? Hand hoch. Wenn es denen gibt, muss ich es nachher eh noch einmal machen. Das passt, das kennt man. Gell? Hohe Ansprüche an sich. Im Burgenland hat das übrigens einen Namen, dieses Syndrom. Ich habe das nicht gewusst. Eine Kollegin aus dem Burgenland hat mir das dann gesagt, das heißt im Burgenland Kellermeister-Syndrom. Das ist, wenn man das Gefühl hat, man ist von lauter Flaschen umgeben. Schön. Schön, gell? Beschreibt es besser als... Hohe Ansprüche an sich, aber auch an andere, bis zum Perfektionismus. Wunderbar. Und ignorieren Sie die Signale Ihres Körpers. Na, Krankenstand nah. Krank werden, okay, aber bitte am Wochenende. Das kennen wir Freiberuflerinnen gut. Du spürst am Dienstag schon Scheiße, der Virus. Aber du wirst nicht krank. Zahnbrechen tust, wann? Freitagnachmittag, fatz, 40 Fieber, Montag. Wir werden auch, wann krank? Am zweiten Urlaubstag. Wenn die Anspannung nachlässt, watz. Wunderbar. Wenn das nicht ausreicht, Partner und Familie können zu Burnout auch noch was beitragen. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Was funktioniert da gut? Was haben Sie bei anderen beobachtet? Wo haben Sie das Gefühl, Sie etwas bringen, aber Sie haben es noch nicht traut? Das kann man ja da übertragen, meinst du? Ja. Da, ich meine, nur weil Sie berufstätig sind, heißt nicht, dass es zu Hause ausschauen muss. Dein Haushalt, picobello. Ja. Im letzten Seminar hat sich eine geoutet und gesagt, das bin ich. Ich gehe nach der Putzfrau nachputzen. Dann hat sie eine geoutet, hat gesagt, ich bin noch ärger, ich gehe vorher. Da spielt jetzt das schon eine, die hat gesagt, damit ich mich nicht genieren muss. Das ist, ich meine, es ist ein Wahnsinn, fuhr, damit ich mich nicht genieren. Ich meine, Entschuldigung, wenn die Putzfrau kommt und ist dreckig, wie schaut das aus? Nice, hat es total schön beschrieben. Wunderschön. Kann man auch da hohes Verantwortungs- und Pflichtgefühl, dass die Kinder gescheite Jausen mit haben? Ich meine, Entschuldigung, eine Milchschnitte ist keine Jause. Ja? Das Brot selbst gebacken. Das Gemüse bitte aus dem Biogarten. Ja? Ohne Pestizide. Allein die Nacktschnecken sind burnoutfördernd. Für mich zumindest. Also das, boah, wenn ich rausgehe und die sind überall im Salat, nein, ist schon eine Zusatzbelastung. Familie und Partner? Streit, ja, Konflikte, kümmern Sie sich auch zu Hause. Vor allem, wenn Sie Therapeutin sind. Es gibt zu Hause genug Probleme. Freunde und Freundinnen haben auch Sorgen. Kennen Sie das, wenn Sie heimkommen? Mir ist das vor ein paar Wochen wieder, komme ich heim, sagt meine Frau zu mir, gut, dass du da bist, Marion hat angerufen, du sollst das zurückrufen, es geht dir so schlecht. Kennen Sie das auch? Puh. Ja, aber was magst du, das ist eine Freundin von uns. Ihr Mann betrügt sie mit einer anderen und sie ruft nicht zufällig bei uns an. Ja? Melanie, ja. Sind die Kolleginnen, die bei dir Ausbildung machen und nachher sind sie goschert. Ja. Sehr gut. Nein, aber die rufen auch unter anderem deshalb an, weil ich Therapeut bin und weil es ja schlecht geht. Aber in Wirklichkeit arbeite ich eine Stunde gratis, ne? Am Abend noch, statt dass ich mit meinem Buben noch eine Runde Uno spiele oder sonst was. Mehr vom selben. Partner und Familie. Nämlich? Hausbau. Ja, mag wer erzählen, wie das war? Hausbau, ist kein Schmäh, Hausbau korreliert mit Burnout. Ja, ist wirklich so. Im letzten Seminar, dann ich aufgezeigt, hat gesagt, wir haben es nur renoviert. Die hat aber Hinterholz 8 noch nicht gesehen gehabt. Ja. Ja, ja. Was ja ein Horror ist, weil wir sind ja zu Hause, nicht nur zumindest Therapeutinnen, sondern auch Eltern, und da muss ich nicht alles verstehen. Hausbau trägt zu Burnout bei. Wenn du das Geld sparen willst, musst du viel selber machen, dann bist du jedes Wochenende, Urlaube sind auf Jahre hinaus gestrichen und du findest dich am Wochenende auf der Baustelle wieder, das korreliert mit Scheidung. Sehr hoch. Das sind die Häuser, die man dann billig kriegt. So halb fertig. Sie sind bereit zum Einziehen. Kann Ihnen aber auch die positive Kehrseite dieser Hausbaustatistik mit der Scheidung, die muss man schon auch beachten. Die Ehen, die einen gemeinsamen Hausbau überlebt haben, die halten ewig. Das ist kein Schmäh. Ja, ist wirklich wahr. Wenn du über jede Fliesen gestritten hast, bringt dich nichts mehr auseinander. Wenn du das bauen lässt, musst du zwar Kredite aufnehmen, finanzielle Nöte, Schulden tragen zu Burnout bei, weil du hast keine Option mehr. Du spürst zwar, dass der Job dich krank macht, aber du kannst nicht kündigen, weil die Bank würde es jedes Monat mit hohen Zinsen retour haben. Wenn du dann Schweizer Franken Kredit hast, ist sowieso Burnout. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kriege immer diese Briefe, wo drin steht, wie der gerade steht. Ja? Das muss man schnell wegkriegen, nicht hinschauen, verdrängen. 52% aller Klienten bei unserem Institut mit der Diagnose Burnout haben zu Hause einen Pflegefall. Und auch da geht es um hohes Verantwortungs- und Pflichtgefühl. Wir haben gewusst, dass das ein häufiger Zusatzbelastungsfaktor ist, der auch zur Überlastung beitragen kann. 52% haben uns dann doch überrascht. Das schließt ein, dass ein Kind nach einem Unfall Pflegefall ist, schließt ein die eigenen Eltern, die aufgrund des Alters pflegebedürftig sind. Da geht es nicht um irgendwelche Menschen. Schließt ein Partner, die aufgrund einer chronischen Erkrankung extra Pflegeaufwand haben. Da kannst du nicht leicht nachsagen. Da geht es nicht um irgendwen, da geht es um Menschen, die dir extrem nahe stehen. Affären tragen übrigens auch zu Burnout bei. Ich sag's nur, ja. Den Teil macht aber jeder Bernhard am Abend dann. Oder? Schon, gell? Schauen wir uns am Abend näher an. Sex ist Burnout fördernd. Sex, ja. Nein, eh zum Beispiel der Auswärtige, ja. So. Leistungssex. Hohe Erwartungen, hohe Ansprüche, Perfektionismus, ja. Ich meine nicht nur, dass das nicht irgendein Orgasmus ist, ja, dass das Haus einstürzt und die Glocken läuten, so wie im Buch beschrieben. Auch die Männer, ja. Ich meine, dass das. Hallo? Ich meine, nur weil du 50 bist, hast du ja nicht das. Schatzi, ja. Der Job trägt zu Burnout bei, was wissen Sie? Jetzt müssen Sie nur aufpassen, wenn Ihr Chef in dem Minus sitzt. Viel Arbeit, schlechte Bezahlung. Ja, hast natürlich im psychosozialen Bereich oft mit einer hohen Verantwortung, hohen Zahlen, ja, das wird ja mittlerweile auch alles gemessen und gibt Controlling-Maßnahmen dazu, aber die Bezahlung passt nicht zusammen. Keine Anerkennung, keine Wertschätzung. Kein Handlungsspielraum, es ist alles entschieden. Du spürst zwar, dass du die Verantwortung hast, aber du hast nicht die Möglichkeiten, die Entscheidungen zu treffen, die eigentlich notwendig sind. Weil es Ressourcen vielleicht gar nicht gibt. Keine Entscheidungsmöglichkeiten. Was noch? Unklar. Wenn es nicht klar ist, was jetzt, wie jetzt. Ziele ändern sich auf einmal. 6 Monate hat es geheißen, das ist wichtig. Auf einmal heißt es, das ist nicht wichtig, was anderes ist wichtig. Und was, das, was wir jetzt gemacht haben, zählt auf einmal nichts mehr. Oder wenn Anweisungen unklar sind. Mobbing, schlechte Gemeinschaft, Konflikte, Hackel ins Kreuz bis hin zu gezieltes Vorgehen gegen Einzelne trägt zu Burnout bei. Was noch? Kontrolle. Ja. Sparmaßnahmen. Klar wollen wir das, aber wir wollen weniger zahlen dafür. Oder diese schönen Beschäftigungsverhältnisse, die wir im psychosozialen Bereich oft vorfinden, die fast ein bisschen ans Ausnützen. Grenzen. Praktikas, stundenlang gratis arbeiten und dass das als selbstverständlich vorausgesetzt wird. Die Umgebung am Arbeitsplatz selber. Du hast nicht den Raum oder die Atmosphäre zur Verfügung, die du bräuchtest, um gut arbeiten zu können. Lärm, das stört dauernd wer. Die Tür ist nicht dicht, die Leute hören die Klienten bis aus am Gang. Es reicht nicht mehr aus, dass man Psychotherapeutin ist. Was, du hast nur keine Trauma-Ausbildung und du arbeitest mit traumatisierten Menschen. Für Kinder- und Jugendlichentherapie brauchst du jetzt auch eigene Ausbildung. Für Sexualtherapie, du kannst ja nicht Sexualtherapie machen ohne Ausbildung. Ein Diensthandy, im psychosozialen Bereich auch immer moderner, damit man auch außerhalb der Dienstzeit erreichbar ist. So schauen die Wochenenden dann auch aus. Fällt noch was? Was? Ja, schlechte Führungskräfte. Das ist eine Kombination sozusagen. Fangen Sie sich die Affäre nicht mit irgendwem an, sondern wandern mit der Kollegin, haben Sie jetzt gemeint, oder mit dem Kollegen. So. Oder mit der Chefin. Oh ja, noch besser. Soll auch vorkommen. Schlecht ausgebildete Führungskräfte. Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Führungskräfte, die das Kellermeister-Syndrom haben, meinst du? Ja. Die haben auch einen Vorteil, weil du ab 16 Uhr kannst heimgehen, weil die machen eh den Rest. Aber es wird dann zu wenig Herausforderung. Du würdest gerne ein bisschen mehr übernehmen. Auch Unterforderung kann zu Burnout führen. Heißt übrigens modern jetzt Bore-out. Ist es selber wie Burnout, nur durch Unterforderung. Und die Gesellschaft trägt zu Burnout bei, ganz schnell noch. Ja, man kann sich nicht mehr sicher sein, ob es diesen Arbeitsplatz noch geben wird. Das wird manchmal auch gefördert in der Privatwirtschaft. Bei der Weihnachtsansprache hört man so Sätze wie: Es ist nicht sicher, ob wir in dieser Runde nächstes Jahr noch zusammen sein werden. Da weiß man auch, man darf keinen Urlaub mehr machen, weil sonst ist der Platz weg.
Mobbing.
Ja.
Bürokratie.
Ja. Im Spital sind die Ärzte nicht überfordert wegen der Arbeit am Patienten. Die Klientin von mir hat gesagt, ich komme zu dem, was ich ausgebildet kaum mehr, weil ich dauernd irgendwelche Dokubladeln ausfüllen muss für die Qualitätssicherung. Die ist nicht ausgebrannt wegen der Arbeit an den Patienten, sondern wegen der Bürokratie.
Konkurrenz?
Auch das wird oft geschürt noch. Gesellschaft, was noch?
Gerade im Sozialbereich, so die Ökonomisierung, Effizienzdenken,
ja.
Passt auch zur Bürokratisierung dazu.
Ja, Controlling. Ziel, Leistung ist wichtig. Ja? Leistung. Welche? Gell? Früher war es nur für die Frauen ein Stress. Jetzt ist es für uns auch schon nicht mehr einfach. Diese Palmas-Plakate von den Männern, das irritiert mich schon. Jetzt weiß ich, wie es Frauen immer gegangen ist. Du vergleichst, gell? Das meinst du, oder? Ja. Und denkst irgendwie, scheiße. Sixpack heißt nicht das, dass man von 5 Bier ein Bocherl kriegt. Was man zu haben hat, Status, wir sind alle nicht ganz frei davon. Wir wären es gern, aber man spürt schon, wenn der Nachbar umschaut über den Zaun und sagt, ihr habt jetzt den neuen 6er Audi gekauft, wie alt ist euch ein Skoda? Man würde gern sagen, 20 Jahre und er fährt immer noch, aber es kommt nicht so. Die Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, ob Sie das bewusst bemerkt haben, aber das ist in unserer Generation passiert. Ich rede jetzt nicht von unseren Großeltern, sondern von uns. Die meisten von uns waren dabei, wie wir auf Schreibmaschinen Briefe geschrieben haben. Sie erinnern sich? Wie lange hat es damals gedauert, bis die Leute eine Antwort gehabt haben? 2 Wochen, 1 Woche, Minimum 2 Wochen war nicht selten. Hat sich damals einer aufgeregt? Nein. Heutzutage, wenn du eine E-Mail innerhalb von 2 Tagen nicht beantwortest, kriegst du eine E-Mail, hast du meine E-Mail nicht gekriegt. Das ist in unserer Generation passiert. Ich rede jetzt nicht vom Opa. Ja? So schnell sind wir heute unterwegs und wenn man sich anschaut, wie in Wien die Leute unterwegs sind, wenn sie zum Arbeitsplatz oder nach Hause gehen, die gehen nicht, die laufen. Ich habe ein Burnout-Seminar, mache mir in der Mittagspause so eine Übung, wo ich die Teilnehmerinnen einlade, bewusst langsam ins Restaurant Mittagessen zu gehen. Viele berichten dann, wenn sie zurückkommen, da muss man sich wirklich konzentrieren, da muss man bewusst sich zurücknehmen, weil wir nicht gehen, sondern laufen. Machen Sie die Übung bitte nicht in der Rush-Hour in der U1. Da sind Sie tot, ja, das ist gefährlich. Da regen Sie sich schon auf, wenn du auf der Rolltreppe nur stehst. Die moderne Technik trägt zu Burnout bei. Sie hilft uns schon auch, aber sie erschwert es, Freizeit und Arbeitszeit voneinander zu trennen. Wir können immer und überall arbeiten und wir tun es auch, das Diensthandy, der Laptop. Du kannst die Berichte, wenn du das nicht schaffst, mit nach Hause nehmen, die Akten, und du kannst, wenn die Kinder im Bett sind, die Befunde am Laptop fertig schreiben, damit du in deiner Pflichtbewusstheit sie am nächsten Tag pünktlich abgibst. Nina? Ja. Das kann man ja gleichzeitig machen. Ja. Alles gleichzeitig. Die Burnout-Faktoren finden sich nie. Es ist nie ein Faktor, der zu Burnout führt. Es ist immer das Zusammenspiel von Faktoren in diesen vier Bereichen. Das sind aber auch die vier Bereiche, die uns helfen, das Jobengagement zu erhalten. Für Sie persönlich, als Therapeutinnen und Therapeuten, überall dort, wo Sie kurz dieses Gefühl gehabt haben, vielleicht kennen Sie das Gefühl beim Bernhard im Seminarkabarett, wo man so, kennen Sie das? Wo so, du lachst, aber du denkst da gleichzeitig, scheiße, der kennt mich. Woher kennt mich der? Das bin ich. Diese kurzen Augenblicke, wo wir da jetzt mit dem Trichter ein bisschen gesammelt haben, die sind für Sie nicht uninteressant. Das sind die Faktoren, wo Sie persönlich etwas tun können, wo man hier ansetzen kann. Aber auch hier im Job kann man viel tun. Die Gesellschaft könnte auch etwas dazu beitragen, aber da sind wir alle ein Teil davon, um das zu erhalten, was wir Engagement im Job nennen. Und das heißt für Therapeutinnen etwas, was nicht nur für uns persönlich wichtig ist, sondern auch für die Klientinnen. Das ist das Thema dieser Tagung. Wenn wir die Energie haben, uns mit Problemen auseinanderzusetzen, nicht nur nach einem Jahr, sondern auch noch nach 20, 30 Jahren im Job, wurscht, ob es in einer Klinik arbeitet oder in der freien Praxis. Wenn wir auch noch Energie haben, uns mit den Problemen, die wir zu Hause haben, auseinanderzusetzen. Nicht so, dass man sich freut, aber dass man noch die Energie hat, sich auch mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Da geht es nicht um irgendwelche Leid. Dass wir uns nicht zurückziehen von diesen Menschen. Rückzug heißt in der Therapie für Therapeutinnen oft Rückzug von Menschen, die uns eigentlich Energie geben. Das sind unsere Freunde, die wir nicht mehr sehen. Das sind Familie, die Menschen, die wir eigentlich gern haben. Wenn man keine Menschen mehr sehen kann. Wenn man da noch Energie hat, um sich auch mit deren Problemen und Sachen auseinanderzusetzen. Wenn man sich wirklich interessiert. Wenn man das nicht in Aggressionen oder in andere negative Gefühle aushartet, sind wir gute Therapeutinnen. Und wenn wir glauben und wissen und keine Zweifel daran haben, dass das, was wir tun, auch wenn es nicht für alle reicht, wir können nicht alle heilen, aber mit dem, was wir tun, tragen wir dazu bei, dass es dieser Klientin oder dem Klienten, der jetzt bei uns sitzt, wahrscheinlich besser gehen wird. Dann sind wir engagierte und letztendlich auch wirksame Therapeutinnen und Therapeuten. Herzlichen Dank.